Vorbeugen ist besser als heilen. So liest man es allerorten, nicht nur von Präventionsapologeten. Die Aussage ist so eingängig und intuitiv plausibel, dass niemand etwas dagegen sagen kann oder sagen mag. Und schwupps, haben wir die nächste bevölkerungsweite Screening-Maßnahme im System. Für die aber ist die Evidenz in der Regel dünn bis, naja, bescheiden. Und trotzdem gibt's diese Screenings. Warum eigentlich? Wie bewertet man deren Nutzen, deren Netto-Nutzen? Und wie entstehen dann Schlussfolgerungen? All das wollen wir heute mal besprechen. Und wir schauen auf einen ganz frischen Bericht zur Prostatakrebs-Früherkennung. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Dreier im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und heute ist bei uns
Stefan Sauerland.
Er ist auch Arzt, beschäftigt sich seit langer Zeit mit klinischer Forschung, mit einem besonderen Faible für chirurgische Forschung. Vor allem aber leitet er seit 2010 beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Das ist das IQWiG, das Ressort nicht-medikamentöse Verfahren. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin Sie beide.
Hallo aus Köln.
Moin aus Hamburg.
Sehr schön, alle beieinander. Stefan Sauerland, schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
Alles gut, alles im grünen Bereich, beruflich und privat.
Perfekt, das wollen wir hören. Martin Scherer, wie steht's in Hamburg?
Alles unverändert seit heute Morgen. Das ist ja schon unsere zweite Aufnahme heute. Aber es ist etwas wärmer geworden.
Aha, okay. Damit hätten wir schon mal den Aufzeichnungsdisclaimer. Wir zeichnen auf, es ist Montag, der 29. Juni, am fortgeschrittenen Nachmittag. So. Stefan Sauerland, wir wollen heute über Früherkennung reden, über Screenings. Und vielleicht wäre es ganz nützlich, wenn Sie kurz ein Wort zu sich selbst sagen oder über sich selbst sagen, für die, die Sie nicht so gut kennen. Und vor allem ganz wichtig, das Ressort, das IQWiG-Ressort, das Sie leiten, nicht medikamentöse Verfahren. Vielleicht auch ein Wort dazu. Was machen Sie da?
Gerne. Also Stefan Sauerland ist mein Name. Ich habe Medizin studiert in Köln und habe noch ein Gesundheitswissenschaftsstudium in Düsseldorf abgeschlossen. Ich habe dann gut 15 Jahre in der chirurgischen Forschung gearbeitet. Das heißt, ich habe mit Chirurgen Studien gemacht, Leitlinien gemacht, Meta-Analysen gemacht und bin jetzt seit 2010 am IQWiG als Leiter des Ressorts für nicht-medikamentöse Verfahren. Und das Ressort ist zuständig für alles im Prinzip, was an Bewertungen von Interventionen da anfällt, was eben kein Arzneimittel ist. Das Arzneimittelressort ist bei uns das größte Ressort. Das ist auch bekannt. Also die sind, glaube ich, etwa 2-3 Mal so groß wie wir im nicht-medikamentösen Bereich. Aber wir haben halt das viel größere Spektrum. Das heißt, wir bewerten sowohl Hochrisikomedizinprodukte, Methoden. Wir bewerten aber auch operative Verfahren. In meinem Ressort sind 2 Zahnärztinnen, weil wir auch zahnärztliche Interventionen bewerten. Also wirklich, man könnte fast sagen, einmal quer durchs Gemüsebeet, eben alles, was kein Arzneimittel ist. Wir haben etwa 30 Personen hier und sind eben in verschiedenen Bereichen für den GBA tätig. Das sind lange Nutzenbewertungen, aber es sind auch so Kurzbewertungen, wo auch die Industrie Anträge stellen kann auf Durchführung von Studien.
Mhm. Beim GBA sind es dann oftmals auch so diese Methodenbewertungen, ne? Und
exakt.
Bei Ihnen laufen dann eben auch diese Früherkennungsgeschichten. Das ist total interessant. Arzneimittel, warum ist das so viel größer? Ja, wegen der frühen Nutzenbewertung, ne? So.
Ja.
Ganz kurz haben wir irgendwann eingeführt, Stichwort Interessenerklärung. Wir wollen möglichst transparent mit unseren Interessen umgehen. Herr Sauerland, ein Interesse haben Sie ganz offensichtlich. Sie arbeiten eben beim IQWiG. Gibt es sonst noch irgendetwas, das unsere Hörer heute wissen sollten? Haben Sie irgendwelche Konflikte mitgebracht?
Ich habe keine Konflikte, sonst würde ich beim IQWiG hochkant rausgeworfen und zu Recht.
Okay, also das ist gesetzlich so vorgesehen, dass man da keine haben darf. Okay. Martin Scherer, haben wir irgendwelche Konflikte, wenn wir Stefan Sauerland...
Massenhaft intrapsychische Konflikte.
Intrapsychisch auch noch.
Ja, das ist sicherlich so wieder. Nein, unsere Interessenkonflikte sind, glaube ich, bekannt. Wir sind ja seit der Lecanemab-Episode vom vorletzten DGAM-Kongress sensibilisiert.
Gebrannt, würde ich sagen.
Und ansonsten habe ich einen immateriellen Bias, der vielleicht DGAM geprägt ist und allgemeinmedizinisch geprägt ist. Ich möchte, dass Menschen nicht durch gut gemeinte Medizin in unnötige Diagnostikschleifen geraten. Und ein ebenfalls DGAM geprägtes Interesse ist, dass sie beim Screening nicht nur auf schöne Versprechen schauen, sondern auf patientenrelevanten Nutzen, Schaden und absolute Effekte.
Ja.
Und das merkt man auch in der Allgemeinmedizin relativ schnell. Screening ist nie nur ein Test, sondern immer auch ein Gespräch, eine Erwartung, Anfang einer möglichen Kaskade. Und Früherkennung macht grundsätzlich auch erstmal krank, zumindest auf dem Papier.
Mhm.
Und deshalb ist mein immaterieller Interessenskonflikt eigentlich auch passend zur Zielsetzung des Gesprächs heute.
All Screening Programs do harm. Da haben wir ihn wieder. Der ist ja quasi Dauergast bei uns im Podcast, der alte Gray. Bevor wir in unser Gespräch gehen, also es verbindet sie beide, das wird die Leute nicht wundern, eine gewisse Idee, wie man auf Wissenschaft schaut, wie man auch auf medizinisches Tun schaut. Bevor wir in dieses Gespräch kommen, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir mal ein bisschen Hörerpost mit einbauen künftig, damit das nicht so ellenlange Nachtbus-Episoden werden. Unser Stammgast Thomas Maibaum aus Rostock hat sich zum Thema Organspende geäußert. Wir alle wissen ja, dass die Finanzkommission und auch der Gesetzgeber diese Organspendeberatungsleistung abschaffen will. Thomas Maibaum nennt das Ganze, jetzt kommt es, 46 Zeichen, Organspendeausweisberatungsgebühreneinstellung. Und er schreibt uns Folgendes. Er sagt, er hat in der Praxis wahnsinnig viel Erfolg. So nimmt er das jedenfalls wahr. Sie forcieren das gerade auch. Zitat, sie haben eine ziemlich große Praxis in Rostock, 700 Mal im Quartal abgerechnet. Und er denkt, dass 50% derjenigen einen Organspendeausweis mitnehmen. Von 700 im Quartal, das ist eine Nummer. Und das sei früher nicht so gewesen, auch wenn das bei der GU immer mitgemacht hat. Und er sagt, sein Argument in der Beratung ist, du bist jetzt alt genug, entscheide dich doch mal. Wie du dich entscheidest, ist dein Ding, aber tu es bitte einfach. Und vor allem, überlass das nicht den Angehörigen, wenn die in der Trauer sind. So. Und der Ausweis kann deine Angehörigen entlasten und übrigens die Ärzte auch, wenn es drum geht. Aus der Praxis, Martin Scherer, bekommen wir über so ein Feedback häufig zurückgespielt. Die sehen den Erfolg dieser Ziffer. Und wir haben in der Literatur halt keine Evidenz gefunden, dass so eine Beratung was bringt. Sollten wir die Ziffer vielleicht doch einfach in Ruhe lassen?
Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass eine Abrechnungsziffer nicht automatisch die Medizin verbessert, aber Verhalten sichtbar verändern kann, zumindest strukturieren kann. Also wenn eine Praxis 700 Gespräche in einem Quartal führt und daraus dann bei der Hälfte neue Organspendeausweise entstehen, dann ist das erstmal ein erster Hinweis. Mhm. Aber es ist natürlich noch kein Endpunkt im Sinne tatsächlicher Spendenzahlen. Also ja, ich kann dem Argument von Thomas Maibaum was abgewinnen. Es geht nicht darum, Menschen in Richtung Ja zu drängen, sondern eine Entscheidung aus der Extremsituation herauszuholen. Der Ausweis, der schützt eigentlich nicht nur einen Willen, sondern entlastet erstmal Angehörige und Behandlungsteams. Und zwar in einem Moment, in dem eigentlich schon sowieso alles schwer genug ist. Aber wir sind ja hier heute sehr methodisch unterwegs. Ich habe hohen Respekt vor dem IQWiG und vor Stefan Sauerland. Und deshalb müssen wir heute auch an dieser Stelle genau bleiben. Mehr Ausweise sind ein plausibles Surrogat, aber sie sind kein Ersatz für die Beantwortung der Frage, ob am Ende wirklich ja auch mehr dokumentierte, umgesetzte Entscheidungen vorliegen.
Ja, genau.
War das zu komplex? Also verständlich,
nee, hoffe ich. Ich habe den Eindruck, vielleicht kann Stefan Sauerland das gerne auch anders sehen. Mein Eindruck ist aber, Sie haben die beiden Sachlagen zusammengefasst auf zwei Ebenen. Wir hatten seinerzeit die Evidenzlage besprochen und gesagt, wir finden keine Evidenz, dass diese ärztliche Beratung einen Effekt hat auf Spendezahlen zum Beispiel oder Entscheidungen. Und jetzt haben wir aber auch die erlebte Evidenz, die innere Evidenz, die kommt jetzt gerade dazu, wo wir sagen, na, die muss man aber auch respektieren und daraus im Zweifel vielleicht auch irgendwann mal Forschung machen. Herr Sauerland, sehen Sie das anders?
Ja, ich glaube, der Evidenzmaßstab muss sich vor allen Dingen daran richten, welche Schadensrisiken denn hier überhaupt im Raum stehen. Und einen Ausweis in der Tasche zu haben und da ein bisschen Zeit zu vertun, vielleicht mit einer Beratung, ist doch erstmal jetzt wirklich sehr überschaubar.
Aber das Thema, Stefan, kam eben auf bei einer Fülle von Maßnahmen der Finanzkommission Gesundheit, wo wirklich die Frage war, was kann man streichen und was muss in der Versorgung drin bleiben, weil es einen erwiesenen Nutzen hat. Also das war sozusagen eine Streichungsempfehlung vor dem Hintergrund der Milliardenlöcher der GKV.
Okay.
Insofern war da das Schadensargument nachgelagert und das Nutzenargument stand da im Vordergrund.
Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem eigentlichen Thema heute. Vielleicht noch ganz kurz der Werbeblock für den Werbeblock. Der Werbeblock ist nämlich, wie kommt ihr da draußen in diesen Hörerblock hinein? Das ist ganz einfach, eine E-Mail an podcast@evidenzupdate.de. Wer das möchte, kann auch einfach mal versuchen, uns eine Sprachnachricht zu senden und wir versuchen, die hier einzubauen. Machen wir alles. So, wir kommen zum großen Block von heute, nämlich Früherkennung. Wir haben ein bisschen Literatur. Stefan Sauerland hat auch ein bisschen was mitgebracht. Wo packen wir das alles hin, Martin Scherer?
Das kommt alles in die Shownotes. Besonders die beiden Arbeiten zu Surrogatendpunkten von Betzen et al. Und Dye et al. Das sind keine leichten Gute-Nacht-Texte.
Oh.
Aber sie sind hilfreich, weil sie genau an der Nahtstelle zwischen Methodik, Politik und Praxis liegen.
Wir dürfen alle gespannt sein auf diese beiden Arbeiten, besprechen wir gleich. Wenn wir mal so ein oder zwei Lernziele formulieren wollten für alle, die sich jetzt das hier antun, was würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen da draußen mitgeben wollen? Wer mag?
Ich kann ja mal mit den Surrogat-Endpunkten anfangen oder überhaupt mit Endpunkten. Also das Ziel ist es, dass einfach verstanden wird, dass das Behandlungsziel, was wir mit Patientinnen und Patienten erreichen wollen, immer vom Patienten selbst erfahrbar sein muss, spürbar sein muss. Und das bedeutet eben, dass eine ganze Reihe von Endpunkten, die in Studien untersucht werden, einfach problematisch sind. Und das gilt auch für Früherkennungsuntersuchungen.
Mhm. Okay.
Und das Zweite, wenn ich auch noch darf, wir haben in der letzten Zeit immer mehr von Modellierungen gehört. Modellierungen werden überall gemacht, sei es jetzt das Klima oder die Fußball-WM. Aber man kann sie dazu verwenden, um Evidenz zu verknüpfen, um mal durchzuspielen, was wäre denn, wenn die Testgüte wirklich so gut ist von dem Test und was wäre, wenn dann die Behandlung so viel besser ist, was kommt denn dann hinten wirklich für die Patienten raus und was vielleicht auch für Kosten springen raus, aber das ist etwas, was in der Medizin doch deutlich mehr an Gewicht gewonnen hat und wo, glaube ich, auch der normale Hausarzt, die normale Hausärztin grob eine Orientierung zu haben sollte. Und das wäre, glaube ich, ein zweites Ziel.
Mhm. Dass wir uns nochmal den Sinn des Screenings klar machen, dass wir beim Screening nicht reflexhaft fragen, findet der Test mehr Krebs? Sondern findet er fortgeschrittene Erkrankungen, Leid und zu welchem Preis. Das ist, mag für, sagen wir mal, für Laien, eigentlich nicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, aber für Laien mag das so ein bisschen nach einem kleinen Unterschied klingen, ist aber in der Beratung ein großer Unterschied. Also mehr Diagnosen können Nutzen bedeuten, aber es können auch Überdiagnosen sein mit Angst, mit Biopsien, mit Operationen.
Mhm.
Und ja, und wenn man das jetzt so ein bisschen im Kopf hat, dann wird aus Früherkennung weniger ein Halsversprechen, sondern eine ordentliche Nutzen-Schaden-Abwägung.
Sehr gut. Ich würde noch ein Lernziel für mich ganz persönlich ergänzen. Nämlich für mich ist ein Lernziel, die Scheu vor dem Lesen von EQUIC-Berichten zu reduzieren.
Bin ich dabei.
Okay, da macht auch Stefan Sauerland mit.
Die Frage ist nur, wer zahlt die Nachtbus-Tickets?
Ja. Okay, da müssen wir dann mal den Chef von Stefan Sauerland fragen. Das klären wir.
Die sind da lang, die Berichte.
Das klären wir hinterher. Gut, wir haben das Gespräch in ein paar Blöcke aufgeteilt und ich will tatsächlich mal so ein bisschen mit der Theorie einsteigen, damit wir mal das Trockene vielleicht als Grundlage auch weg haben. Und dann werden wir hoffentlich auch klinisch und gucken uns das mal an verschiedenen Beispielen an. Und wie gesagt, ein ganz aktuelles ist mit dabei. Und wir sind jetzt genau dann jetzt auch gleich bei den Arbeiten, die Martin Scherer schon getriggert hat. Stefan Sauerland, Steilvorlage war eine Frage von Ihnen, die Sie in die Vorbereitung gebracht haben. Und die Frage, die gebe ich Ihnen jetzt direkt zurück. Brauchen wir, um zu bewerten, ob eine Früherkennung funktioniert, wirklich riesige, jahrzehntelange, mit hunderttausenden Probanden ausgestatteten Studien, immer mit dem Endpunkt Sterblichkeit, um am Ende wirklich sagen zu können, also alte Schule, ob ein Screening mehr nützt oder schadet? Brauchen wir das?
In vielen Fällen leider ja. In vielen Fällen braucht man diese Evidenz, auch wenn das eben dann Jahre braucht. Aber wir haben das Problem, dass gerade die Krebsfrüherkennung ja Martin hat es eben gesagt, als erstes nur Schaden verursacht. Wenn ich zum Arzt gehe, zu einer Früherkennungsuntersuchung, dann komme ich da im Zweifelsfall eigentlich nur kränker raus. Und der Vorteil des Screenings, der kommt ja erst nach vielen Jahren. Das nennt sich Lead Time. Also bis dann der Krebs, den man eigentlich früh finden will, und der, falls der nicht gefunden wird, bis der symptomatisch wird und bis der zum Tod führt, das dauert ja Jahre. Also bei Studien, gerade bei Prostatakrebs, da muss man 10 Jahre warten, bis die Überlebenskurven dann auch nur ein Stückchen auseinandergehen. Mhm. Und das macht die Sache so schwierig. Wir haben allerdings auch andere Themenfelder. Ich will es nur mal erwähnen. Das IQWiG bewertet ja auch viel so Neugeborenen-Screenings. Da sind die Zeiten viel kürzer, weil das sind angeborene Krankheiten. Da ist klar, wenn da ein Stoffwechseldefekt ist, ein genetisches Problem ist, dann sind diese Kinder innerhalb von Tagen, Wochen oder Monaten richtig, richtig krank. Und in diesen Fällen hat man natürlich eine Situation, wo dann auch vielleicht schwächere Evidenz verwendet werden kann. Und wir machen so etwas, indem wir dann einfach uns angucken, nur die beiden Bestandteile von einer Früherkennungsuntersuchung. Das nennt sich Linked Evidence. Also wir gucken dann erstens, kann man diese Kinder finden? Gibt es einen diagnostischen Test, der gut ist, also eine hohe Testgüte hat? Und zweitens, sind die Kinder dann, wenn sie gefunden sind, tatsächlich besser behandelbar? Also ist eine Behandlung gegenüber keiner Behandlung oder gegenüber einer späteren Behandlung ein Vorteil? Und wenn da ein großer, großer Vorteil ist, und da gibt's halt jetzt neue Gentherapien, neue Operationsmethoden, vielleicht auch für, was weiß ich, angeborene Herzfehler oder so etwas, dann ist das auch für sich aussagekräftig. Das gilt aber eben primär für diese Erkrankung, wo man wirklich dramatische Vorteile erzielen kann. Und das ist eben nicht jetzt das, ich sag mal, Feldwald- und Wiesenscreening nach den Krebsen im Erwachsenenalter.
Mhm. Das heißt, entscheidend, ob ich eben diese jahrzehntelange, hunderttausende Probandenstudie brauche mit dem Endpunkt Mortalität, ist die Fragestellung, die man zu beantworten hat. Sie haben jetzt gerade eine sehr konkrete Fragestellung genannt, wo man das eben nicht braucht. Könnte man zum Beispiel, ich versuche jetzt mal, Feldwald-Wiesen-Screening, haben Sie gerade gesagt, reinzubringen, diese hübsche Idee, die es offenbar mal gab, kriege ich jetzt gleich Ärger von Martin Scherer, Lipid-Screening bei Erwachsenen. Da weiß man ja, wenn die mit ihrem Gesamtcholesterin sonst wo sind und mit dem LDL, dass man da durchaus was machen kann. Wäre das auch so eine Fragestellung, wo man sagt, da brauche ich jetzt keine Mortalitätsstudien, da reicht mir vielleicht was anderes?
Nee, das Prinzip ist, dass bei diesem Verknüpfen von Evidenz die beiden Teile perfekt aufeinander passen müssen. Und bei irgendwelchen genetischen Erkrankungen, dann mache ich einen Test, finde diese genetische Erkrankung dann auch bestätigt. Mhm. Und genau die Menschen, die diesen Gendefekt haben, die sind dann auch in diesen Therapiestudien drin. Also ich habe dann quasi die Genetik als verbindendes Element. Und das ist bei so etwas, ja, indifferentem wie einem Krebs in verschiedenen Stadien oder wie einer Cholesterinstoffwechselstörung, die es ja in verschiedenen Ausprägungen gibt, deutlich, deutlich schwieriger. Mhm. Und generell, gerade bei den Früherkennungsuntersuchungen im Erwachsenenalter, da sind die Effekte einfach sehr, sehr klein. Wir wissen das ja aus den Studien, wo es dann wirklich auch randomisierte Evidenz gibt, dass man da eben, ja, sehr lange und sehr viele Patienten nachbeobachten muss, damit man überhaupt einen Effekt sieht. Also deswegen die Genauigkeit, einen Effekt feststellen zu können, ist dann einfach mit so, ja, etwas zusammengebauten Evidenzkörpern nicht ausreichend.
Das heißt, um die Frage nochmal mit anderen Worten zu beantworten, ob man eben diese riesigen Studien braucht, wäre das so die Antwort Radio Erivan? Im Prinzip ja. Außer, Stichwort Linked Evidence, ich habe einen sehr konkreten Fall, wo ich einen guten Test habe, der also gute Sensitivität und Spezifität hat, der mir eine sehr spezifische Population rausfischt, und für diese spezifische Population muss es dann ein zweites Evidence Piece geben, wo nämlich gezeigt werden kann, ich kann dann diese speziellen Menschen, die ich damit finde, auch direkt mit einer Intervention in einem Endpunkt verbessern. Wenn es das gibt, dann brauche ich nicht diese riesen jahrzehntelangen Studien zum Beispiel.
Richtig. Also es ist ein Weg, es ist natürlich, es hat seine Tücken. Ich glaube, bekannt ist auch das Beispiel vom Neuroblastom-Screening, wo man vor 25 Jahren, 30 Jahren überlegt hat, ob man 2-3-jährige Kinder auf diesen sehr seltenen Tumor untersucht und dann hat man festgestellt, im Endeffekt, man hat den Tumor gar nicht verstanden und die Tumordiagnose an sich war ein falsches Surrogat, das in die Irre geführt hat. Und zum Glück hat man wirklich dann eine vergleichende große Studie gemacht und hat dann festgestellt, dass hier das Risiko von Überdiagnosen erheblich war und damit schweres Unheil abgewendet, sonst hätten wir den Kindern umsonst den Bauch aufgeschnitten.
Ja, Martin Scherer, wenn ich das jetzt höre, wir haben ja so ein bisschen, ist ja unser Anspruch mit diesem Podcast, die großen Untiefen der evidenzbasierten Medizin besser befahrbar zu machen für alle, die das im klinischen Alltag so anwenden müssen und auch besser verständlich machen. Und ich fand das jetzt sehr plastisch, was Stefan Sauerland sagte, aber unser Evidenz-Barbecue-Grill, der wird jetzt gerade sehr viel größer, so fühlt es sich an, komplexer.
Ja, dennoch habe ich Stefan schon so verstanden, dass er die Last der Beweislast bestätigt. Also gerade weil Screening Gesunde einlädt, muss die Beweislast hoch sein. Und gerade auch, weil wir ja nicht eine Krankheit behandeln, sondern weil wir aus beschwerdefreien Menschen eben vorübergehend Patientinnen und Patienten machen. Und je größer ein Programm ist, desto mehr fallen dann eben auch kleine Schadenswahrscheinlichkeiten ins Gewicht. Mhm. Und man braucht eben für die Nutzen-Schadensabwägung dann beide Seiten.
Mhm. Und die entscheidende Frage, bitte Sie beide korrigieren mich hier, die entscheidende Frage ist doch offensichtlich dann, dass man sich, wenn man eben nicht auf Mortalität geht oder auf Hospitalisierung, also die klassischen großen Endpunkte, dass man dann sich erstmal auf ein Surrogat verständigen muss. Und an dem Beispiel Neuroblastom-Screening, das Stefan Sauerland eben gerade brachte, da war es ja offensichtlich so, dass man initial, weil man etwas noch nicht gut genug verstanden hat, ja einen falschen Surrogat offenbar genommen hat. Und dann hätte man, Zitat, die Kinder unnötig aufgeschnitten. Die Frage, die sich dann stellt, Stefan Sauerland, wie geht man denn strategisch vor, dass man kluge Surrogate findet? Weil eigentlich wissen wir alle, dass Surrogate per se was Doofes sind. So haben wir das mal gelernt.
Ja, in der Tat, da gibt's ja eine ganze Reihe von Problemen oder auch Beispielen. Eigentlich kann man Surrogate nur in zweierlei Weise absichern. Das eine ist, man kann wirklich mit randomisierten Studien zeigen, dass immer dann, wenn der Surrogatendpunkt sich verändert, sich auch der eigentlich interessierende Endpunkt in gleichem Maße verändert. Das ist dann so eine klassische Korrelation. Und das zweite ist, und da wird es schon dünner, sind, ich sag mal, große Effekte, sehr große Effekte, die einen prognostischen Wert zeigen. Also wo immer dann, wenn der Surrogatendpunkt erfüllt ist, in Prognosestudien auch der andere, der patientenrelevante Endpunkt sehr klar zum Tragen kommt. Das ist schon riskanter, aber es gibt Fälle, wo man eben auch da nicht dran vorbeikommt. Das dritte Argument ist dann oft noch, dass es so bestimmte Bedingungen gibt, die einfach nicht wegzudiskutieren sind. Also eine Schwangerschaft ist ein gutes Surrogat dafür, dass ein Kind auf die Welt kommt, weil ohne Schwangerschaft wird das nicht gelingen. Das ist, glaube ich, eben ersichtlich. Und es gibt manchmal diese Conditio sine qua non Argumente, die auch noch ein bisschen das Surrogat unterstützen können.
Jetzt müssten wir der Fairness halber vielleicht noch Leute aus dem Arzneimittelressort einladen. Die haben es ja regelmäßig auch dann mit, ich sag mal, fachlichen Streit zu tun. Was korreliert denn jetzt hier gut zwischen Surrogat-Endpunkten und patientenrelevanten Endpunkten? Das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber das, was Sie jetzt relativ einfach ausgedrückt haben, ist in der Praxis dann vielleicht gar nicht so einfach und kann je nach Interessenlage auch zu erheblichen Streit führen, oder?
Ja, also ich glaube, Sie heben auf den Endpunkt progressionsfreies Überleben ab.
PFS, genau.
Was bei den Bewertungen von onkologischen Arzneimitteln eigentlich in 3/4 der Fälle eine große Rolle spielt und wo man auch immer wieder versucht, einen Zusammenhang herzustellen zur Gesamtmortalität. Aber die Datenlage ist dann eben in vielen Fällen einfach schlecht und es gibt tatsächlich auch Fälle, wo die Datenlage klar dagegen spricht, dass PFS ein Surrogat für Gesamtüberleben, also Overall Survival ist.
Das heißt, wenn ich mit dem Endpunkt Mortalität oder Ähnliches nicht arbeiten kann und ich will mich auf ein Surrogat verständigen, dann muss ich am Ende Studien machen oder Studien zeigen können, die eben ein enges Korrelieren von diesem Surrogat mit dem Patienten relevanten Endpunkt nachweisen. Und das würde jetzt, gehe ich mal kurz in eine andere Welt, ich gehe mal in die Kardiologie, ich nehme jetzt mal das Lipoprotein A, dann muss ich am Ende harte, belastbare Studienevidenz bringen, die zeigt, wenn ich ein LPA messe, dann kann ich damit interventionell etwas draus machen und dann gibt es eine Beziehung zwischen Tod, Hospitalisierung oder sonst was. Und wenn ich das nicht habe, ist das Messen von Lipoprotein A zunächst einmal ja, eine tolle Spielerei.
Ja, genau. Also bei Arzneimitteln sind wir da völlig zu Recht skeptisch, wenn jemand sagt, der Laborwert sieht jetzt besser aus, also leben die Menschen länger. Beim LPA haben wir das Problem, dass seine Risikofunktion oder Risikoprädiktion gut belegt ist, aber er bislang noch nicht veränderbar ist, dieser Wert. Beim Screening ist die Versuchung etwas größer, weil die Logik intuitiv sehr einleuchtend klingt. Früher finden, früher behandeln, besserer Ausgang. Also um das abzubinden, ich würde es noch ein bisschen verstärken wollen. Korrelieren würde meines Erachtens noch nicht ausreichen. Ich würde sagen, Surrogate sind nicht doof, aber sie sind verdächtig so lange, bis sie für genau diesen Kontext genug validiert sind.
Mhm. Ja. Kein Widerspruch aus Köln, offensichtlich. Kommen wir nochmal zurück von diesen, weg wieder von diesen kardiologischen Ausflügen. Wir haben ja schon oft Ärger gekriegt von Hörern, wenn wir uns wieder über das LPA lustig gemacht haben. Das wollen wir hier bitte nicht tun, nur dass das verstanden wird. Es geht darum zu verstehen, wozu ist es sinnvollerweise heute nutzbar. Kommen wir zurück zum Thema Früherkennung. Und da sind wir halt oft im Bereich der Krebsfrüherkennung. Und jetzt kommen wir zu den beiden Arbeiten, die Stefan Sauerland mitgebracht hat, die Martin Scherer auch schon anmoderiert hat. Das ist die Arbeit von Betzen und Kollegen und das ist die Arbeit von Dai und Kollegen. Und wir sind bei dem Thema, Stefan Sauerland hat es genannt, Lead Time. Also, dass wir quasi Stadien vielleicht verschieben, dass wir Dinge früh erkennen und besser behandeln können dadurch und so weiter und so fort. Und jetzt würde ich gerne mal vielleicht von Stefan Sauerland als erstes hören, was wir aus diesen beiden Arbeiten, die nicht ganz irrelevante Autorengruppen dahinter haben, eigentlich lernen können zu diesem Problem.
Also die Idee ist, dass man nicht in einer Studie warten muss, bis am Ende nach 10 Jahren vielleicht die Menschen sterben, sondern dass man vielleicht schon nach 5 Jahren in der Studie erkennen kann, dass das Screening dazu führt, dass fortgeschrittene Karzinome seltener diagnostiziert werden. Mhm. Fortgeschrittene Karzinome, würde man ja landläufig glauben, haben einen engen Zusammenhang zur Sterblichkeit. Und klar, über fortgeschrittene Karzinome kann man auch den Behandlungsaufwand, Lebensqualität nach Operationen und sonst was alles abschätzen. Und die Idee war jetzt zu gucken, ob es denn in dem Krebsfrüherkennungsbereich Daten dazu gibt, dass immer dann, wenn eine Studie zeigt, dass die fortgeschrittenen Krebsstadien seltener werden, dass auch dann ein paar Jahre später die Studie zeigt, dass die Sterblichkeit am Krebs selbst ebenfalls seltener wird, und zwar in gleichem Maße. Und dazu haben die Autoren einfach alle Screening-Studien zu den wesentlichen Erkrankungen dort zusammengetragen. Das waren dann 33 Studien, bezogen sich auf Lungenkrebs und Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs und so weiter und haben dann immer diesen Effekt auf das Krebsstadium und den Effekt auf die krebsspezifische Mortalität auf X- und Y-Achse aufgetragen und haben dann versucht, eine Korrelation zu bilden. Und das ging relativ gut. Erstaunlich ist, dass das vorher andere Forscher auch schon versucht hatten und das ging da nicht so gut, weil man natürlich relativ lange warten muss. Also nach 2 oder 5 Jahren, da wird man noch keine Korrelation sehen, weil die Mortalität, die tritt dann ja erst nach der Stadien, nach dem Diagnostizieren eines Krebsstadiums auf. Mhm. Und was die dann gefunden haben, ist, dass man, wenn man ganz grob über alle Krebsformen hinweg eine Korrelation versucht zu bilden, dann ist da durchaus ein gewisser Zusammenhang zu erkennen. Und dieser Zusammenhang, das wird dann auch für die einzelnen Krebse, also Lungenkrebs zum Beispiel, Brustkrebs, nochmal separat aufgedröselt. Aber insgesamt sagen die Autoren, da gibt es einen Zusammenhang und deswegen könnte man vielleicht in Zukunft früher aus Krebsstudien, Krebs-Screening-Studien etwas ableiten und muss dann nicht nochmal weitere 5 Jahre abwarten. Das ist die eine Arbeit. Und die zweite Arbeit stammt aus dem britischen National Screening Committee, UKNSC. Mhm. Und die haben sich genau diese Sachen auch schon eine ganze Zeit lang angeguckt und verfolgt und haben dann in ihrem Komitee am Ende die Datenlage als doch zu unsicher bezeichnet. Mhm. Da gibt es eben das Problem, was ist wirklich genau ein fortgeschrittener Krebs? Was wirklich ist genau dann lang genug nachbeobachtet in diesen Studien? Und wie spezifisch ist das jetzt für den einen oder für den anderen Krebs? Und deswegen sagen die Briten am Ende noch, das ist alles noch zu früh. Man kann noch nicht aus der Reduktion des Krebsstadiums auf eine Reduktion der krebsspezifischen Sterblichkeit schließen. Und deswegen werden wir weiterhin dann doch etwas längere Studien abwarten müssen.
Aha, also es ist komplett eindeutig, der Forschungs- und Empfehlungsstand. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Ende, tschüss Cliffhanger. Nee, Sie sagen ja gerade, so eindeutig ist es eben nicht. Es ist bemerkenswert. Die einen machen wirklich eine Meta-Analyse, also eine Meta-Meta-Analyse irgendwie und sagen, naja, wir finden schon, da gibt es irgendwie eine Assoziation. Und die gute Nachricht, wenn ich es richtig verstehe, ist ja, man könnte sich sehr lange Studien teilweise sparen. Und dann kommt das britische National Screening Committee und sagt, wir sehen das aber ganz anders. Martin Scherer, was ich bemerkenswert fand bei der Arbeit, die Stefan Sauerland zuerst zitiert hat, das ist diese Meta-Regressionsanalyse mit diesen 33 Krebs-Screening RCTs. Wenn man sich da die Autorenaffiliation anschaut, dann wird's interessant. Es ist so ein Blick, der bei uns ganz oft kommt. Die arbeiten für eine Firma, die nennt sich Grail. Und die Firma Grail entwickelt den Galeri-Test oder Galeri-Test, wie auch immer man. Das ist ein Multi-Cancer Early Detection Test, nennen die das. Wird auch, glaube ich, in Großbritannien erforscht. Ist auch frisch beim ESCO jetzt durchgefallen mit seinem primären Endpunkt. Martin Scherer, was machen wir mit so einer Arbeit, wenn da quasi Testentwickler sagen, Tests sind cool? Jetzt mal ganz salopp.
Dann haben wir das Thema Interessenskonflikte.
Ach was.
Das würde ich alle... Naja, man muss ja hin und wieder auch mal so ein Highlight bringen. Unerwartete Aussage. Nein, also ich würde das Thema Interessenskonflikte, und da sind wir wieder bei Jürgen Windeler, der uns da ja auch einmal am Ohr gezogen hat, völlig zu Recht, nicht als Totschlagargument nehmen, aber als Anlass, besonders langsam zu lesen. Also methodisch kann natürlich eine industriegesponserte Arbeit gut sein. Nur muss man bei der Interpretation und beim Spinnen dann besonders wach bleiben.
Mhm. Punkt. Ja, Stefan Sauerland, die Aufgabe des IQWiG ist ja Evidenzbewertung. Das heißt, Sie lesen ja nicht nur einfach publizierte externe Evidenz, sondern Sie bewerten die Methode und all das, was dazugehört. Und jetzt haben Sie hier gerade zwei Arbeiten erzählt, die teilweise in andere Richtungen dann interpretieren. Wie geht man beim IQWiG damit um? Ist das für Sie dann auch relevant, wenn diese eine Arbeit eben von Autoren geschrieben ist, die da eine Affiliation zu einem Testentwickler haben?
Also das ist kein Malus. Natürlich guckt man sich die Sachen genau an, aber eigentlich sollte man sich das ohnehin genau angucken. Denn wir haben uns vor allen Dingen angeguckt, wie gut diese Korrelation da wirklich ist. Mhm. Das ist jetzt R² von 0,75. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt nicht sehr gut, aber ordentlich. Und das, was uns aufgefallen ist, ist, dass da zum Beispiel ein Konfidenzintervall fehlt. Ist nicht angegeben. Und das sind so Punkte, die wir, glaube ich, in der EBM schon sehr früh gelernt haben. Ohne Konfidenzintervall, das ist immer ein bisschen schwierig. Und ansonsten ist diese Arbeit aber von der Methodik her das genau, was wir auch uns im IQWiG unter einer Surrogatvalidierung vorstellen. Natürlich muss man gucken, inwieweit jetzt vielleicht durch geschicktes Wählen von Ein- und Ausschlusskriterien diese 33 Studien so zusammengezogen wurden, dass es eben am besten passt. Weil, wie gesagt, es gab vorher andere Analysen, da kam raus, dass der Zusammenhang doch noch sehr, sehr viel schwächer sei.
Das heißt, diese Arbeit hat für Sie noch nicht abschließend jetzt die Sachlage verändert. Sie hat einen Diskussionsstand aufgemacht.
Also ich hatte überlegt, ob wir vom IQWiG aus, wir dürfen ja auch selber uns eigene Aufträge quasi geben, das nennt sich Generalauftrag, ob wir zu diesem Thema uns selber mal die Datenlage angucken, um hier Klarheit zu gewinnen. Und das ist ein bisschen viel Aufwand, jetzt so eine Metaregression zu machen und diese 33 Studien oder 50 Studien dann durchzugucken. Aber die Empfehlung der Briten hat mich jetzt erstmal wieder ein wenig beruhigt, dass ich das noch nicht direkt morgen anfangen muss, sondern vielleicht noch ein bisschen abwarten kann, bis sich die Datenlage nochmal weiterentwickelt. Aber wir haben natürlich immer ein Interesse daran, uns über verschiedene Endpunkte, die strittig sind, Klarheit zu verschaffen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe. Also Martin Scherer hat ja eben gesagt, in der inneren Medizin, da hat man alle möglichen Parameter, Blutdruck und Bereich Diabetes, haben wir ein HbA1c bei Typ 2 Diabetikern. Das sind alles Parameter, die in Rede stehen oder wo man glaubt, dass da eine Validität vorhanden sei, aber wirklich näher geprüft ist das nicht. Oder wir hatten jetzt Wundheilung, ganz simpel. Wie wenn eine Wunde halb zu ist, ist das immer ein Indikator dafür, dass die Wunde ganz zugeht in der Studie. Mhm. Und auch das ist mitnichten evidenzbasiert.
Mhm. Da wird ein Surrogat quasi aus einer Behauptung einfach erfunden und im Zweifel auch noch niedergeschrieben. Wenn ich, Stefan Sauerland, Sie richtig verstehe aus diesen Arbeiten, aus diesen beiden Arbeiten, dann ist es für Sie durchaus ein Trigger gewesen, der ein bisschen, sagen wir mal, neues Denkfutter reinbringt und Sie vielleicht auch sogar dazu triggert zu sagen, na, vielleicht könnten wir beim IQWiG selbst mal so eine Metaregressionsanalyse machen, vielleicht können wir da ja noch was beitragen. Aber es hat jetzt nicht Ihr Weltbild auf den Kopf gestellt.
Nein, nein, nein. Vor allen Dingen die Empfehlung der Briten hat mich dann wieder
beruhigt,
ein bisschen eingefangen. Und da ist vielleicht dann doch ein bisschen viel Spin in dieser ersten Arbeit von Dai enthalten.
Ja. Und kann man vielleicht auch als wichtigen Befund mitnehmen aus diesen Arbeiten, dass eben diese, ja, ich nenne es mal vorsichtig, die Validität von diesen Surrogaten abhängig ist von der jeweiligen Tumorentität, also dass Sie gefunden haben, bei einigen ist sie deutlich stärker ausgeprägt, Sie haben R-Quadrat genannt, als bei anderen. Das ist doch ein Befund, den man mitnehmen kann, oder?
Ja, das muss man sich auch nochmal genau angucken. Es gibt ja durchaus Surrogatendpunkte, da kann man davon ausgehen, dass eigentlich die Veränderung im Surrogatendpunkt eine Bedeutung hat, unabhängig davon, wie sie erzeugt wurde. Also wenn ich jetzt sowas Simples nehme wie Blutdrucksenkung. Mhm. Ob der Blutdruck jetzt durch Medikamente oder durch, was weiß ich, Hypnose, Akupunktur oder sonst etwas gesenkt wurde, im Endeffekt das Gefäß und seine Langzeitschäden werden sich ja vermutlich nicht unterscheiden. Also ich finde das schon sinnvoll, auch indikationsübergreifend Surrogatvalidierungen zu versuchen. Mhm. Erst wenn dann die Daten wirklich klar dagegen sprechen oder das Wirkprinzip schon von vornherein das nicht nahelegt, da sollte man es dann sein lassen.
Mhm. Es gibt ja Prinzipien, wenn wir mit Surrogaten umgehen wollen. Und bekannt ist wahrscheinlich für viele Apprentice, der eben mal vor langer, langer Zeit versucht hat, so Prinzipien aufzuschreiben, wie wir mit Surrogaten umgehen wollen. Diese Prinzipien, gelten die 1:1 heute noch? Kann man die, Martin Scherer, 1:1 heute noch so anwenden, auch nach den Kenntnissen, die wir ja in den letzten 40 Jahren immer noch dazu entwickelt haben, wie komplizierter die Sachen dann doch sind?
Also 1:1 sicher nicht, weil die Interventionen sich verändern und weil ja einfach auch das Wissen anwächst. Aber es gibt durchaus die Prinzipien, die heute noch so sind. Also der klassische Bezugspunkt, Sie haben ihn schon genannt, ist, dass ein Surrogat wirklich nur dann stark ist, wenn der Effekt der Intervention auf den klinisch relevanten Endpunkt im Wesentlichen über das Surrogat eben vermittelt wird. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal übersetzt. Für Screening heißt das, wenn weniger Spätstadien unser Surrogat sind, dann müssen wir eigentlich plausibel und empirisch zeigen, dass genau diese Reduktion dann auch die spätere Mortalitätsreduktion trägt. Also ich glaube, dass die Grundprinzipien heute noch gelten. Vielleicht, man weiß mehr als früher. Gerade bei neuen Screening-Technologien ist die Versuchung groß. Und natürlich ist auch eine Industrie dahinter, die nicht ganz unempfindlich für die Versuchung ist, dann gleich eine positive Story zu erzählen. Aber die Prinzipien, die Sie aufrufen, Herr Nössler, erinnern uns daran, dass ein Surrogat eben nicht nur schneller messbar sein darf, sondern es muss eben auf der kausalen Wegstrecke liegen.
Mhm. Da habe ich einen Punkt gehört aus Hamburg. Widerspruch aus Köln dazu? Gilt Prentice nach 40 Jahren immer noch, Herr Sauerland?
Im Prinzip ja.
Im Prinzip ja. Ja, klare Ansage. Und an dieser Stelle machen wir einstweilen mal ein Break, denn unser Gespräch ist recht lang geworden und deshalb haben wir es geteilt in zwei Episoden. In Teil 2 kommen dann die ja wirklich unbequemen Fragen. Was macht man eigentlich, wenn man einen gesetzlichen Auftrag hat, aber schlicht keine Studien findet für diesen Auftrag? Wie kommt man bei einer Number Needed to Screen von rund 2000 zu dem Satz und dem Befund Nutzen überwiegt Schaden? Warum reicht es nicht, beim Prostatakrebs zweimal um die Ecke zu denken? Und was, bei aller Liebe, machen da eigentlich die Österreicher? Das alles besprechen wir dann im zweiten Teil. Der geht in wenigen Tagen auf Sendung. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.